Guten Morgen, Julia. Hallo. Na, wie geht's dir, Julia?
Hallo Martin, ich höre die Vögel zwitschern bei dir fast im Hintergrund. Ist es richtig?
Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt den 20. Mai, muss man noch dazu sagen. Wir haben 10 vor 11. Ich habe noch gesagt, guten Morgen. Also es geht noch gerade so durch als guten Morgen. Und ja, man hört bei mir so ein bisschen die Vögel zwitschern. Ich bin im Schwarzwald gerade.
Ah.
Und dann habe ich gedacht, das passt doch auch perfekt zu dem Thema, das wir heute besprechen. Deswegen habe ich mich mal draußen
Bestimmt.
hingesetzt und habe gedacht, da ist so ein
Extra für
paar.
uns.
Ich habe gedacht, extra für uns. Und natürlich ist
Ja.
es wunderschönes Wetter. Es ist irgendwie gerade relativ warm schon. Wir haben so knapp unter 20 Grad. Also es ist wirklich relativ schön. Und dann ist es natürlich meine erste Aufnahme draußen. Ich habe noch keinen Podcast
Wow.
von uns Outdoor aufgenommen.
Ja.
Und ja, deswegen haben wir Vögelchen. Bei dir höre ich keine Vögelchen.
Nee, bei mir hörst du keine Vögelchen. Ich würde gerne damit dienen können, aber ich sitze quasi im Auge des Karnevals der Kulturen, also voll in der Großstadt. Ich könnte mich jetzt recht lange dazu auslassen, mit wie viel Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner dieser Karneval auch zelebriert wird. Das tue ich jetzt aber nicht, weil ich damit wahrscheinlich ganz vielen auch auf die Füße trete. Es ist ja auch ein Fest, das auch viel Spaß machen soll. Ich glaube nur einfach, wenn man mittendrin wohnt im Auge des Karnevals, dann ist das schon, hat das schon auch ein paar Schattenseiten. Also ja, aber der Gegensatz könnte nicht krasser sein jetzt gerade zwischen uns, du im beschaulichen Schwarzwald und ich hier mitten in Berlin-Kreuzberg.
Genau, und da sind wir eigentlich schon auch mitten im Thema drin, das wir uns für heute vorgenommen haben. Wir
Das
wollen
stimmt.
mal zusammen überlegen, wo eigentlich das wahre Leben stattfindet. Ist es eigentlich in der Stadt, also jetzt gerade Berlin, Zentrum im Auge des Orkans quasi, der Karneval der Kulturen, oder ist es dann doch auf dem Land, auf den Dörfern, in den Kleinstädten? Wo findet das wahre Leben eigentlich statt? Und zwar das wahre Leben, ich meine, das ist ja schwer zu greifen. Wie würdest du das wahre Leben für dich definieren? Was ist das?
Ja, vielleicht sollten wir dazu noch mal so ein ganz kleines bisschen ausholen. Also, weil die Frage ist ja, impliziert ja eigentlich schon, gibt es das überhaupt? Ne? Also, wir sind da ja so ein bisschen drauf gekommen, weil, also ich kann es von mir sagen, ich habe in der letzten Zeit verstärkt auch Themen, Moderationen zu dem Thema gehabt, sozusagen soziale Ungleichheit, Gegensatz von Stadt und Land, gleichwertige Lebensverhältnisse, das ja sowieso ein Thema ist, was mich auch mit dem Podcast mit Berthold Vogel eigentlich konstant auch so begleitet. Und meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass auch durch solche Bewegungen wie die Bauernproteste oder bestimmte gesellschaftliche Diskussionen immer wieder so ein Gegensatz aufgemacht wird, natürlich den es gibt zwischen Stadt und Land, aber eigentlich so ein bisschen um die Frage herum, ja, bei uns ist es doch eigentlich so, wie es wirklich ist. Wenn ihr mal aus eurer Stadt rauskommt, dann seht ihr mal, wie das Leben wirklich ist. Und umgekehrt wahrscheinlich, dass die Städter einfach auch eine gewisse Arroganz haben, zu sagen, naja, hier, ne, also in Berlin oder wherever, so ist eigentlich sozusagen das wahre Leben. Und mir gefällt das sozusagen angesichts auch der politischen Diskussion, die wir führen, sowieso nicht immer so diese Gegensätze aufzumachen, weil ich denke, ja, es hat unterschiedliche Herausforderungen. Und unter dieser Überschrift Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen geht es natürlich darum, dass du überall die gleichen Chancen hast, sozusagen ein gutes Leben oder ein autonomes, ein gutes Leben zu führen nach deinen Vorstellungen. Aber deshalb sind die Voraussetzungen und die Herausforderungen einfach total unterschiedlich. Aber nichts ist sozusagen hier mehr und da mehr. Man könnte natürlich sagen, wo wohnen mehr Leute? Klar.
Du hast gerade nochmal den Podcast angesprochen. Wir leisten uns Gesellschaft. Liebe
Genau.
Grüße an Berthold gehen raus. Ich weiß, dass Berthold uns
Genau.
ab und zu hört. Deswegen auch nochmal ein Tipp. Hört auf jeden Fall auch, wir leisten uns Gesellschaft. Wie ich finde, immer noch
Ja.
einer der schönsten Namen für einen Podcast. Also
Das stimmt. Das war nicht
finde ich
meine
wirklich sehr
Idee.
schön.
Das muss ich zugeben, aber es ist ein großartiger Titel. Das stimmt. Aber vom Fragen und Zuhören finde ich auch super.
Finde ich auch nicht schlecht. Also passt eigentlich auch ganz gut. Ja, wie du gerade sagst, also wie macht man es, wie schaut man da eigentlich drauf? Geht es darum, wo mehr Menschen wohnen? wo einfach diese Ballungszentren sind, wo auch vielleicht neue Ideen entstehen. Aber wenn wir zum Beispiel, wir können das ja mal so ein bisschen durcharbeiten. Du hast gerade gesagt, viele Moderationen drehen sich bei dir gerade um das Thema. Wie ist denn da so dein Eindruck? Also wenn ich jetzt die Frage mal an dich weitergebe, wo findet das wahre Leben eigentlich statt und du denkst an die Moderationen, die du gemacht hast, was kam da so raus? Also was sind da so Stimmen, die dir noch präsent sind?
Naja, also ich hatte jetzt eine Moderation, das war vorletzte Woche tatsächlich auch in Göttingen im Kontext vom SOFI in Göttingen mit Berthold Vogel auch zusammen. Und da waren zwei auch noch weitere interessante Gäste, die, also ein Journalist von der Zeit und eine ja, Künstlerin aus Göttingen. Und beide haben Wanderung gemacht durch Deutschland. Also um einfach auch so zu hören, was bewegt eigentlich die Leute abseits der großen Metropolen. Er ist gelaufen vom Darß bis zur Zugspitze. Sie ist entlang des Grünen Bandes sozusagen gelaufen, wo Ost und West sich mal getrennt haben. Und beide waren halt viel abseits der großen Straßen unterwegs und haben mit Menschen gesprochen. Und ich finde, wenn man das, ja, und da kommt natürlich oft so dieses, naja, bei uns ist es doch alles ganz anders, als ihr das in den Städten diskutiert. Also zum Beispiel Energiepreise. Es ist ja tatsächlich auch so, Hamburg und Berlin sind, glaube ich, die Städte mit den günstigsten Energiepreisen, weil es einfach in Flächenländern deutlich teurer ist, natürlich Energie zu transportieren. Also ist in den Stadtstaaten oder in diesen großen Metropolen ist Energie günstiger. So. Das wissen viele aber überhaupt nicht, ne? Also das sind ganz, ganz, ganz gewaltige Unterschiede. Und natürlich ist auf dem Land die Infrastruktur schlechter. Also die Frage, wenn wir darüber diskutieren, irgendwie Auto, muss das denn sein? Die Wahl haben viele Leute natürlich auf dem Land gar nicht. Aber ich finde halt auch immer, dass übersehen wird, was es für Herausforderungen in den Großstädten gibt. Also eben zu viel Verkehr, oft eine höhere Kriminalität. Das sind Wohnraum, ne? Also mangelnder Wohnraum, explodierende Mieten. Also ich glaube, dass es sozusagen ja in allen Bereichen große Herausforderungen gibt und dass wir manchmal vergessen, ich höre auch gleich auf, dass wir eigentlich alle auch voneinander abhängen, ne? Also natürlich brauchen wir die Produkte auch vom Land und müssen uns in der Stadt mehr darüber bewusst sein, dass wir auch vom Land und vom Umland abhängen, aber genauso natürlich auch umgekehrt.
Ja, total. Also gerade dieses Miteinander, ne? Dass man dieses Miteinander mehr denkt und weniger dieses
Ja.
Gegeneinander. Ne? Das ist schon immer, ich bin ja auch gerade viel unterwegs, mache auch viele kleinere Veranstaltungen, zum Beispiel im Handwerksbereich. Da gibt es so handwerkspolitische Gespräche zum Beispiel. Da bin ich auch jetzt viel in einfach kleineren Städtchen unterwegs, mal wirklich auf dem Land. Und dann auch verschiedene Lesungen gerade, wo ich auch nochmal in Baden-Württemberg gezielt unterwegs bin. Und das ist mal wirklich, also da ist, letzte Woche war ich da zum Beispiel in Salem am Bodensee, ne? Also wirklich eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Und Salem kennt man eigentlich nur wegen Schloss Salem, wegen diesem
Ja,
Elite-Internat dort. Und
dieses Internat, ne? Ja.
die wollen weg von diesem Image. Also da
Ah.
sind, ich sage es mal, sehr viele Kinder sehr reicher Leute untergebracht und sollen da eine gute Schulbildung kriegen. Und das ist halt, sagen wir es mal so, die tragen nicht unbedingt zum besten Stadtimage bei, weil die ab und zu halt auch einfach nicht wissen, wie man sich, natürlich nicht alle, aber einige wissen überhaupt nicht, wie man sich benimmt und denken halt, mit Geld kann man alles kaufen und mit Geld kann man auch alles klären wieder. Und deswegen trägt es zum Beispiel nicht ganz zu dem Image, dem gewollten Image der Stadt bei. Aber nicht nur das, sondern also viele, viele kleine Städte und gerade wenn man dann in so politische Gespräche reingeht, da habe ich das Gefühl, dass viele denken oder viele haben das Gefühl, dass es aus der Stadt kommt die Politik, aus der Stadt kommt die Richtlinien. Ist ja
Ja.
auch so, ne? Da sitzen die Parlamente, da sitzen die Landesparlamente und alles und dann gibt es irgendwelche Entscheidungen, die getroffen werden und die werden dann umgesetzt. Und oftmals dürfen halt viele vom Land gefühlt da nicht mitreden. Natürlich, wir haben eine repräsentative Demokratie, wir haben Landkreise, wir haben Wahlkreise. Im Prinzip sitzen die ja auch im Parlament. Also im Prinzip ist ja alles abgedeckt. Trotzdem Wenn man jetzt nochmal auf Baden-Württemberg schaut, ist dann ganz oft, ja, aus Stuttgart kommt jetzt wieder das und das, aus Stuttgart kommt wieder das und das. Das ist ja total weltfremd. Wie sollen wir das denn hier eigentlich umsetzen? Wie du gerade sagst, mit dem ÖPNV zum Beispiel, naja, schön ÖPNV, wir sollen jetzt auf unser Auto verzichten, Pendlerpauschale, alles schwierig. Hier fährt zweimal am Tag ein Bus. Einmal morgens irgendwie holt er die Kinder zur Schule ab und dann nachmittags bringt er die nochmal zurück. Und wie es danach weitergeht, ist erstmal egal. Und dann ist so eine Diskussion von, ja, ÖPNV soll kostenlos werden, alle sollen auf den ÖPNV umsteigen, lass das Auto mal stehen, wirkt dann natürlich total weltfremd. Und das kann ich extrem gut nachvollziehen, wenn man dann mal durch so ein kleines Städtchen durchfährt oder so ein Dörfchen durchfährt, die keine Straßenbahn haben, wo wirklich nur ein paar Busse rumfahren, dann ist das natürlich eine
Große.
Diskussion, die einfach absurd wirkt in dem Moment, ne?
Und wo es zum Teil dann ja auch immer weniger Infrastrukturen gibt, ne? Also die Banken, Sparkassen oder sind dann nicht mehr, die haben keine Filialen zum Teil mehr auf dem Land. Es gibt zum Teil sogar bestimmte Geschäfte zur Lebensversorgung gibt es dann nicht mehr. Also Bäcker, die schließen, Supermärkte, die schließen. Einfach, da gibt es dann ja zum Teil auch nichts mehr. Und wie sollst du es dann ohne Auto machen, ne? Ich habe übrigens nochmal ganz kurz gerade nachgeguckt. Also 77% der Menschen in Deutschland leben in Städten oder Ballungsgebieten und nur 15% in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern. Da kann man natürlich sagen, also urbanisierte Gesellschaft, ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es wichtig zu gucken, dass unser Land ja als Ganzes zusammen funktioniert, ne? Also, weil wir sind ja auf die Produkte vom Land. Also wenn wir jetzt wieder über nachhaltiges Essen, nachhaltige Wirtschaft und was weiß ich was alles sprechen, regionale Produkte, sind wir ja darauf angewiesen. Und dann kann ich natürlich zum Teil die Wut auch der Landwirte und Landwirtinnen kann ich verstehen, wenn das manchmal einfach auch gar nicht wertgeschätzt wird, im Grundsatz. Nicht in dem, wie es ausgetragen wird, aber im Grundsatz, dass da natürlich auch wir oft kein Verständnis dafür haben, wie ist denn eigentlich das Leben auf dem Land, ne?
Ja, ich glaube, da muss man sogar noch mal so ein bisschen differenzieren, je nach Bundesland. Ich glaube, also dadurch, dass ich ja in Baden-Württemberg lebe, ich glaube, Baden-Württemberg, Bayern, ich glaube, so der Süden ist da schon noch mal so ein bisschen anders gestrickt, als wenn man weiter in den Norden geht und dann auch noch mal weiter Richtung Osten rüber. Wir sind halt einfach mit im Süden Bayern und Baden-Württemberg einfach sehr wohlhabende Länder, muss man sagen. Hier ist halt die Wirtschaft irgendwie auch zu Hause, ne? Hier verdienen die Leute relativ gut.
Das stimmt.
Und hier wohnen auch viele Leute in diesen kleinen Städten. Du hast gerade gesagt, in Dörfern so unter 5000. Ich sage es mal so, diese Kleinstädte bis 20.000, da haben wir ja auch einige hier. Da lebt sich's auch ganz gut, ne? Also gerade jetzt, wenn man jetzt hier auf den Schwarzwald zum Beispiel schaut. Ich finde das immer beeindruckend. Du fährst durch den Schwarzwald, durch irgendwelche Täler durch und einmal um eine Biegung rum, auf einmal steht da ein riesiges Gebäude, irgendein Hidden Champion, also irgendein
Stimmt.
Weltmarktführer von irgendwas, ne? Irgendein Maschinen, meistens ist es so Maschinenbau in die Richtung.
Maschinenbau, ja.
Ist es ganz,
Ja.
ganz oft. Und da profitieren natürlich diese kleinen Gemeinden auch von. Also da wird Gewerbesteuer eingenommen. Die bleibt dann hier, die wird dann hier auch direkt investiert. Und dann sieht man, das sind richtig kleine, schöne Städtchen oder kleine, schöne Dörfchen, die hier entstehen. Und hier lebt sich's auch gut. Also viele Leute gehen hier auch bewusst nicht weg. Ich meine, die könnten natürlich sagen, okay, Richtung Karlsruhe, Richtung Offenburg, Richtung Rottweil auf der anderen Seite, Richtung Villingen-Schwenningen nach unten, Richtung Freudenstadt, Richtung Tübingen, Stuttgart nach oben oder sowas. Also es gibt ja wirklich hier um den Schwarzwald rum. Freiburg unten natürlich auch. Gibt es natürlich genug Städte, in die man ziehen könnte, aber viele Leute entscheiden sich natürlich auch bewusst, hier in den Kleinstädten oder in den Dörfern zu bleiben. Trotzdem gibt
Spannend.
es hier, und dann rede ich auch gerade schon wieder so lange, hier in der Nähe, wo ich gerade bin, ist Schramberg. Und Schramberg ist so ein kleines Städtchen und wirklich ein schönes kleines Städtchen. Aber wenn man da also einmal mal so durchläuft, dann denkt man, ach, alles idyllisch, alles ist wunderschön. Hier gibt es so ein kleines Flüsschen, man guckt links hoch, eine Burg, rechts ist eine Burg, ach, schön, alles nett gemacht, Wald und Wetter ist schön, nett, Eis essen, super cool, ne? Aber wenn du da mal wirklich durchläufst und mal schaust, dann sind das sehr, sehr ähnliche Probleme, die es auch in den Städten gibt. Also viele Geschäfte stehen leer, die können nicht mehr vermietet werden gerade, weil die Mieten natürlich auch steigen.
Ja.
Und gerade Inflation kommt dort auch an. Es ist gerade wenig Geld einfach. Wenig Geld bleibt am Monatsende irgendwie übrig. Und das Problem haben wir in den Städten, das haben wir aber genauso gut auf dem Land auch. Natürlich auf einem etwas anderen Level kann man sagen, die Mieten sind hier niedriger, Lebensunterhaltskosten sind hier niedriger, aber die Leute verdienen auch weniger. Das muss man auch an der Stelle sagen. Deswegen, das sind schon sehr, sehr ähnliche Probleme. Deswegen hatte ich vorhin gemeint, wir sollten mehr drauf schauen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen idealistisch und irgendwie durch so eine
So
rosarote
sind wir,
Brille
Martin, so sind
und
wir.
Blümchen und alles. Aber dieses Gegeneinander, das regt mich so
Ja.
auf, ja, weil das funktioniert halt einfach nicht. Wir müssten mal mehr begreifen, dass es wirklich nur dieses Miteinander funktioniert.
Ja, wobei
Und
ich würde vielleicht ein Blümchen weniger dran machen. Also dieses Miteinander, einfach sich bewusst zu sein, dass Dinge zusammenhängen. Also, dass wir sozusagen hier in der Stadt nicht irgendwie nur mit allem, was in dieser Stadt gemacht wird, leben können, genauso wenig wie alle, die auf dem Land leben. Die können vielleicht sogar noch eher autonom leben, weil sie zumindest alles, was sie zum Leben brauchen, also zumindest zum Essen brauchen, vielleicht in unmittelbarer Umgebung finden. Vielleicht gar nicht, mir geht es gar nicht um so ein gefühliges Miteinander, sondern sich einfach bewusst zu sein, hey, unser Land funktioniert irgendwie nur gut, wenn wir eine gute Arbeitsteilung oder auch zwischen Stadt und Land haben und uns aber auch bewusst sind, was sind sozusagen die Herausforderungen und jeweiligen Bedarfe dort, wo die Leute wohnen. Und dort, wo die Leute wohnen, sollen alle auch irgendwie die gleichen fairen Chancen haben. Ne? Also an eine gute Gesundheitsversorgung zu bekommen. Ich meine, wir diskutieren ja auch gerade die Krankenhausreform. Ne? Also ich meine, es ist ja ein riesengroßes Thema und das hat ja auch ganz viel mit Stadt-Land zu tun. Ne? Und mit natürlich auch mit Kompetenz. Also du kannst ja jetzt irgendwie in so einem großen öffentlichen Atlas, Krankenhausatlas sozusagen gucken, wenn du eine bestimmte Behandlung willst, dann guckst du dir ein Krankenhaus an, wie oft haben die das schon gemacht, nach bestimmten Kriterien auch, wie ist da irgendwie ja, wie viele Leute wurden da und damit schon behandelt, wie ist der Betreuungsschlüssel, was weiß ich. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Kriterien, nach denen du jetzt gucken kannst. Und das führt natürlich auf der einen Seite zu Unmut. Viele Leute haben Angst, dass sie da, wo sie wohnen, nicht mehr gut versorgt werden können, dass der Krankenwagen jetzt länger fahren muss, dass man dadurch vielleicht irgendwie das Gefahren entstehen. Also ich finde, das sind schon alles Sachen und wir tun das dann ja manchmal auch so schnell ab, aber einfach zu gucken, so ja, natürlich müssen wir Effizienz gucken, wobei ich das beim Gesundheitsthema manchmal echt ein bisschen schwierig finde, also
Ich finde das
weil
ganz
es schon um eine
schwierig.
gute
Ich muss sagen,
Grundversorgung geht, ne?
total, ich finde das ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ich hadere da mit mir immer so ein bisschen, ne? Gerade wenn wir über das Gesundheitssystem sprechen. Ich finde, mit Krankenhäusern sollte eigentlich kein Geld verdient werden. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, dass dann halt irgendwie am Ende sagt, naja, also ihr habt jetzt rote Zahlen geschrieben, wir müssen da mal gucken. Ich finde, Gesundheitsversorgung ist sowas elementar Wichtiges. Das sollte auf einem hohen Level sein und ich weiß auch nicht, ob das jetzt staatlich sein muss oder nicht. Das ist immer so eine Sache, ne? Aber ich finde halt einfach schwierig, wenn die Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Und wenn du dir dann halt sowas anschaust, wie natürlich, du kannst jetzt diese Listen anschauen, kannst sagen, na okay, wie viele Knie wurden da schon operiert, wie viele neue Hüften haben die schon gemacht, wie viele Hüftgelenke und sowas, ne? Klar, aber auf der anderen Seite ist das ja auch, ich bin jemand, der selbst, also meine Knie sind, sagen wir mal so, die nicht mehr ganz die frischesten.
Ach so, aber du hast noch kein Ersatzmaterial in
Nee,
dir.
ich habe noch kein Ersatzmaterial. Ist noch alles an meinem Körper, ist 38 Jahre alt, momentan noch. Also mal gucken,
Da
ob das
hast du
so
mir
bleibt.
einiges voraus.
Wobei im Gebiss habe ich so ein paar Sachen, die sind etwas jünger. aber wenn, deswegen, ich kenne mich ganz gut mit Knie zum Beispiel aus, mit Knie-OPs zum Beispiel aus. Und ich habe jetzt nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich habe da mal, also das ist jetzt, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe den Vergleich zu Schweden zum Beispiel. In Schweden werden deutlich weniger Knie operiert, das heißt, wird sehr viel mehr konservativ behandelt als in Deutschland zum Beispiel. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum? Es gibt doch in Schweden gibt es wahrscheinlich genau die gleichen Unfälle, die wir auch haben. Das heißt eigentlich vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger. Man weiß es nicht. Vielleicht wird jemand von einem Elch überrannt oder sowas und dann hat er, keine Ahnung, andere Knieschmerzen. Aber eigentlich sollten da die Zahlen gar nicht so großartig unterschiedlich sein. In Deutschland werden aber deutlich mehr Knie operiert.
Also
Und nachher
prozentual, weil ich
prozentual
meine,
operiert.
ne, ja.
Genau, also dass man, also natürlich die Gesamtzahl, wir sind ein deutlich
Ja.
größeres Land, es gibt in
Ja,
Schweden viel
klar,
weniger
genau.
Einwohner.
Das wollte ich nur noch
Klar.
mal sagen, ja.
Natürlich prozentual. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das denn genauso? Natürlich, mit einer Knie-OP verdient ein Krankenhaus richtig viel Geld. Und mit neuen Hüftgelenken verdienen die auch total viel Geld.
Ja,
Mit einer
Reha.
konservativen, Behandlung verdient man erstmal relativ wenig Geld. Und da finde ich, da haben wir ein Problem an der Stelle. Ich wünsche mir da die bestmögliche Behandlung für Patienten und für Patientinnen. Und eben nicht, dass es halt irgendwie geguckt wird, dass am Monatsende da genug übrig bleibt, dass die Investoren und dass alle happy sind und dass super Gehälter gezahlt werden können und nochmal irgendwelche Ausschüttungen da sind. Das kann alles gut sein. Das kann alles genauso machen, aber es muss dafür auch einen Grund geben. Also die OP muss wirklich notwendig sein. Und nicht, es muss nicht einfach so sein, dass es sich am besten rechnet. Und das finde ich wiederum total schwierig. Also.
Ja, und das führt natürlich einfach dazu, was du sagst. Und das finde ich ist so das Schwierige auch daran, ja auch zu Misstrauen. Also, weil wenn ich irgendwo hingehen will, dann will ich natürlich denjenigen oder diejenige, den oder die ich um Rat frage, möchte ich vertrauen. Also natürlich ist es oftmals gut, sich noch eine zweite Meinung einzuholen oder was auch immer. Aber ich will ja erstmal vertrauen, ne? So. Und ich finde so dieses, was du gerade auch gesagt hast, deine Tochter spielt jetzt gerade zu deinen Füßen, ne? Jetzt müssen wir kurz einen Break machen. Ja, sehr schön. Die hat noch keine
Die
Knieprobleme.
hat noch keine richtig gute Knie noch.
Ja. Also die Sache ist ja, dass es so für Misstrauen sorgt, ne? Also dieses, kann ich dem Rat jetzt vertrauen oder
Genau,
sagt er
oder
das
wollen die
jetzt, weil er
Profit machen
irgendwie
gerade?
diesen Monat noch ein Knie machen muss? So,
Genau,
ne?
sowas.
Und das ist, finde ich, das, was die, also ich finde, natürlich muss ein Krankenhaus ja, muss zuerst daran denken, wie ich gut behandle, ne? Und als zweites vielleicht gucken, so, okay, also wir müssen auch überleben, das ist schon alles klar, dass man mal guckt, muss wirklich, braucht es so viele Krankenhäuser, muss man sich mehr spezialisieren? Das hat ja auch alles jenseits von Effizienzgründen, hat das ja auch eine Berechtigung, diese Diskussion. Also ich finde die Diskussion jetzt nicht falsch, aber
Nee, auf keinen Fall.
ich möchte nicht aufgrund dieser Situation demjenigen, der mich berät in einer Situation, die mir vielleicht Angst macht, möchte ich nicht misstrauen und möchte nicht denken, so hat er womöglich nur seinen Bonus im Kopf, so, ne?
Genau, und
Weil, ja.
ja, ich finde einfach, wie du sagst, Vertrauen ist da das höchste Gut, einfach, das man da haben kann. Und das habe ich auch gestern gesehen. Wir haben gestern hier einen kleinen Ausflug gemacht und am Ortseingangsschild von so einem kleinen Dörfchen hier im Tal steht auch Hausarzt gesucht, Praxis vorhanden. Und wir sind da ab und
Landarzt,
zu
ja.
schon vorbeigefahren und das gibt es halt einfach relativ oft,
Ah.
sowas, diese Schilder, ne? Und wenn dann
Ja.
keine Hausarztpraxis mehr da ist, das heißt, Hausärztin oder Hausarzt fehlen, dann haben wir einfach ein Problem an der Stelle, ne? Das heißt, die
Absolut.
Leute haben keine Vertrauensperson mehr, wo sie einfach hinkommen, die auch die Krankengeschichte irgendwie so ein bisschen kennen, wo man sagen kann, okay, wenn ich hier irgendwas habe, dann komme ich genau zu dieser Person hin und die weiß dann schon, was dann zu tun ist. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann ist es schwierig. Natürlich kann man sagen, dann haben wir bessere Krankenhäuser vielleicht in der Region und dann fahre ich 30 Kilometer, fahre 40 Kilometer, wenn irgendwas ist. Oftmals ist es aber einfach so, dass man vielleicht einfach nur mal irgendwie Hausärztin anrufen muss und sagen muss, naja, irgendwie hier so und so sieht's aus, was könnte ich denn da machen? Und die kennt mich und die kann mir vielleicht auch schon telefonisch irgendwas sagen oder sagen, mach dir mal keine Sorgen, das passt schon. Oder das reicht auch, wenn du dann irgendwie da irgendwie in den nächsten Tagen mal im Krankenhaus vorbeischaust. Also ich finde, das ist so ein bisschen, das ist wie alles, hat immer so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man sagen, natürlich wird es effizienter und es wird wahrscheinlich auch besser werden. Ich meine, die Krankenhäuser werden dann besser und die haben sich spezialisiert auf verschiedene Sachen. Und dann werden auch die Behandlungen vielleicht besser werden. Auf der anderen Seite geht da auch ganz viel verloren, im Kleinen. Und das hat halt viel mit Vertrauen zu tun.
Ja, und ich finde, man muss schon noch mal überlegen, so, wo wollen wir Subventionen in diesem Land auch wirklich sinnvoll einsetzen? Also, weil wo ist sozusagen mehr Unternehmertum gefragt und wo müssen mehr Subventionen in Infrastrukturen fließen, die dafür sorgen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse haben. So. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Und ich erkenne sehr wohl auch die schwierige Situation von Landwirtinnen und Landwirten. Also gerade wenn sie nicht im Großbauernsegment sozusagen unterwegs sind, weil die haben zum Teil ja nun wirklich keine Probleme. Aber es ist ja gerade das Sterben der kleinen Höfe, ne, der Familienbetriebe und so, die es einfach total schwierig haben. Ne? So, und da verstehe ich natürlich auch einen gewissen Ärger über bestimmte politische Entscheidungen. Aber die Frage ist, und da muss man natürlich auch anerkennen, klar, Versorgung und Lebensmittel und was weiß ich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal sagen, so, also Gesunderhaltung, das sollte eigentlich für jeden irgendwie auch gleich möglich sein. Also, und da wird darüber gesprochen, wie unternehmerisch ein Krankenhaus tätig sein muss, bei Bäuerinnen und Bauern, die ja auch darunter leiden, dass sie ihre Preise nicht selbst verhandeln können. Wo sie eigentlich gar keine Unternehmer ja auch in dem Sinne sein können, weil Preisverhandlungen gibt es ja in dem Sinne irgendwie nicht und was ja zum Teil auch wieder sinnvoll sein kann, ne? Weil wenn wir bei Lebensmitteln irgendwie den kompletten Markt walten lassen, also weiß ich auch nicht, was dann passiert, aber irgendwie da auch nochmal zu gucken, so was sind eigentlich so die Bereiche, die zur Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen beitragen und dafür sorgen, dass alle Menschen irgendwie, ja, überall, wo sie jeweils dort, wo sie wohnen, gut leben können und die gleichen, also ich weiß nicht im Einzelnen, aber im Grunde die Dinge zur Verfügung haben, die sie im Grunde zum Leben brauchen. Ich rede jetzt nicht von Luxusartikeln oder sonst irgendwas, sondern im Grunde zum Leben brauchen. Und da würde ich dann auch gerne noch auf das Thema Bildung kommen.
Wir können gleich über das Thema Bildung sprechen. Ich habe mir nur gerade ganz kleinen Augenblick, ein kleiner
Ja,
Einschub nochmal.
natürlich.
Ich habe nur gedacht, gerade in Corona-Zeiten, wo sehr viel dann doch remote gearbeitet wurde und war immer mehr möglich war, gab es ja dann schon auch viele, die aufs Land gezogen sind, die gesagt haben,
Genau,
naja,
ja.
warum zahle ich denn eigentlich die Großstadtmiete hier?
Ja.
Ich habe diese ganzen, die kulturellen Einrichtungen nutze ich nicht, ich nutze die Sporteinrichtungen nicht, ich treffe die Leute nicht, ich zahle hier einfach nur die unglaublich hohen Mieten. Warum mache ich das? Ich brauche es zum Arbeiten auch nicht. Und da gab es ja schon so einen Trend, dass immer mehr Leute auch aufs Land gezogen sind. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch natürlich in anderen europäischen Städten, aber auch in den USA zum Beispiel. In den USA, ich hab vorhin mit einem Freund noch geschrieben, der jetzt gerade in Kirgisistan unterwegs ist, aber eigentlich aus
Wow.
den Staaten kommt. Und der hat auch gesagt, naja, in Corona-Zeiten war es wirklich so, aus diesen großen Metropolen, aus Chicago, aus New York, aus Los Angeles, die Leute sind in die kleineren Städte gezogen, weil dort einfach die Mieten besser sind. Die haben auch Arbeitsmöglichkeiten dort. Und also sehr, sehr ähnlich irgendwie so ein bisschen wie hier in Deutschland, auch wenn man jetzt gerade sieht, naja, der Trend geht eigentlich schon wieder Richtung Metropolen, wenn du, wie du sagst vorhin, ne, irgendwie was 77% der Bevölkerung leben in Städten oder in Metropolregionen, dann ist es natürlich schon irgendwie eine krasse Zahl, ein krasses, krasses Übergewicht. Ich finde es aber nur spannend, irgendwie, dass es ja dann doch irgendwie auch solche Gegentendenzen gibt, ne? Von dieses, dass man, der Trend geht auch mal weg aus diesen großen Zentren raus. Und ich muss ganz persönlich sagen, also ich meine, ich sitze jetzt hier gerade im Schwarzwald und wir nehmen den Podcast auf. Ihr hört diese Vögelchen außenrum und das ist schon auch was, was irgendwie runterfährt, was ein bisschen beruhigt, und dieser ganze Trubel und Stress. Das ist schon gut, wenn man es auch irgendwie mal so ausblenden kann und auch mal da irgendwie weg ist. Das war nur so ein
Vielleicht.
kleiner Einschub, was mir gerade noch so
Ja,
eingefallen ist, gerade
absolut.
noch. Also.
Vielleicht diskutieren wir über das Thema Bildung auch noch mal an anderer Stelle, weil das, glaube ich, wert ist. Wir wollen ja heute nicht ganz so lange machen, weil das noch mal wert ist, das wirklich ausführlicher zu diskutieren, weil ich da auch einen ganz, ganz, ganz spannenden Vortrag jetzt auch im Rahmen meiner Veranstaltung gehört habe. Das war wirklich ein super Vortrag von einem Bildungsforscher. Vielleicht diskutieren wir da auch noch mal gesondert drüber, weil ich meine, wir reden ja jetzt auch über Stadt und Land. Und sind ja eingestiegen auch damit, dass das immer so gegeneinander aufgewogen wird. Und Berthold Vogel unterstützt das in dem Sinne, als er sagt, auch die Zukunft der Demokratie entscheidet sich auf dem Land oder in den Dörfern. Weil er leitet das so ein bisschen her von dem, was natürlich in den USA passiert ist. Also die Wählerinnen und Wähler in ländlicheren Bereichen haben vor allen Dingen Trump gewählt, ne? So. Also, dass man schon sagt, sozusagen auf den Dörfern wird, ich sage jetzt mal ein bisschen beschönigt, konservativ ist überhaupt nicht schlimm, aber eher vielleicht rechtsextrem gewählt als in den Städten. So. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt auch so ein bisschen über diesen Gegensatz sprechen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder so eine typisch Martin und Julia idealistische These ist, aber wenn wir mehr voneinander wüssten und von den Herausforderungen und vielleicht auch mehr von den Zusammenhängen, die uns ja auch wie so ein Band irgendwie ja auch immer miteinander verbinden, egal ob wir jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohnen und voneinander auch abhängig sind, ob man dadurch vielleicht auch ein bisschen so diese Wissenslücke vielleicht auch schließen könnte und dieses Unverständnis, was zum Teil auch entsteht. Und was sich daraus für mich eigentlich zwangsläufig ergibt, ist eine totale Aufwertung auch nochmal der Kommunalpolitik, ne? Also sowohl was Ausstattung, was Entscheidungsfragen angeht. Also ich meine, der Föderalismus an sich ist schon kompliziert und kommunal wird es dann wahrscheinlich noch mal komplizierter. Aber letzten Endes entscheidet natürlich die Kommune, das dann mein Wohlfühlen in meiner Kommune darüber, wie zufrieden ich bin und letzten Endes dann wahrscheinlich auch, was ich wähle. Ne? Also ja.
Ja, und ich meine, Kommunalwahlen, die jetzt hier in Baden-Württemberg ja auch bald wieder anstehen, dann, ich finde, daran merkt man, da merkt man am deutlichsten Demokratie oder da ist Politik am deutlichsten fühlbar, wirklich, ne? Also wenn halt hier in einem Dorf oder sowas oder in einer Kleinstadt irgendwie Politik gemacht wird und da soll da ein Kreisel entstehen oder soll da ein Zentrum für irgendwas entstehen, oder die Straße soll irgendwie jetzt eine Spielstraße werden oder da wird eine Umgehungsstraße, auch großes Thema immer, Umgehungsstraßen, soll da gebaut werden, da merkst du noch richtig, okay, da kann ich mitbestimmen, da kann ich was aktiv bewegen, weil ich hier den Hubert irgendwas da irgendwie in den Gemeinderat oder sowas gewählt habe und der steht dann dafür oder sowas, ne? Also das finde ich, merkt man schon extrem. Ich habe mich nur gerade gefragt, dass es, also ich finde schon der Eindruck, umso weiter du aufs Land fährst, umso weiter unten hängen die Wahlplakate von der AfD zum Beispiel, ne? Umso weiter du mehr in die Städte gehst, kommt auch auf die Städte drauf an, aber in den Städten, in denen ich meistens unterwegs bin, hängen die relativ hoch,
Kommt
die
auf den
Wahlplakate von
Stadtteil
der
drauf an.
AfD. Jetzt kommt auch auf den Stadtteil drauf an, natürlich. Und dann ist halt die Frage, wenn wir sagen, naja, irgendwie 77% der Leute wohnen in den Städten, und die ländliche Bevölkerung ist eher so, ich sage es mal, Richtung sehr konservativ, bis zur Richtung rechts und noch weiter rechts raus irgendwie
Da beginnt
gedrängt,
ja
dann
das
sollten wir
Problem.
eig eigentlich, genau, aber eigentlich sollten wir gar kein Problem dann haben, wenn wir sagen, 77% der Leute wohnen in den Städten und die Landbevölkerung ist sowieso so gering.
Stimmt.
Also eigentlich rein rechnerisch sollten wir gar kein Problem haben. Das heißt, das kann es natürlich nicht das Einzige sein.
Nee,
Und
genau.
ich kann mir auch gut vorstellen, und ich meine, wenn man sich die Wahlprogramme mal, wenn man mal sich die Mühe gibt, und da reinschaut in quasi Programme von der AfD oder sowas, dann vordergründig machen die natürlich auch gerade viel, oder es scheint so, als wenn die sehr viel machen würden, für die ländliche Bevölkerung. Also jedenfalls ist es immer auf, wenn man Politikerinnen und Politiker von der AfD hört, in Interviews und sowas, dann wird immer diese Werte werden immer sehr hochgehalten. Landwirtschaft ist immer ein sehr, sehr großes, sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen, also die versuchen natürlich schon, auch gerade in diese Richtung, in diese Kerbe irgendwie so reinzuschlagen. Aber das Einzige kann es natürlich nicht sein, ne? Weil es wird natürlich auch in Städten, werden die natürlich auch gewählt. Also.
Ja, ich fand das ganz interessant, dass der eine der beiden Wanderer, mit denen ich da zu tun hatte, sagte, also er hat diese Wanderung gemacht, ich glaube 2017, das heißt, es war auch noch vor Corona und vor all dem, vor den Kriegen, mit denen wir es jetzt gerade zu tun haben und großen Konflikten. Und er sagte, na ja, er würde die Wanderung heute vielleicht so gar nicht unbedingt mehr machen, sondern und wüsste auch gar nicht, ob er wirklich noch über alles mit den Leuten reden will und ob er nicht irgendwann sagt, da will ich einfach, also über bestimmte Themen will ich mich nicht unterhalten. Das ist ja auch so diese Red Flag-Diskussion auch, ne? Also wenn irgendwie es in eine bestimmte Richtung geht, dass dann, da brauchen wir gar nicht erst drüber reden, wenn du dieser oder jener Meinung bist. Und da denke ich dann auch, also, naja, manche haben die Wahl nicht, ne? Und das ist dann vielleicht auch wieder so, ich komme auf der Stadt aufs Land und beschließe dann, dass ich darüber nicht mehr reden will. Ja, und gleichzeitig denke ich, weißt du, bist du Lehrerin oder bist du Lehrer an der Schule? Und da sagt irgendwie ein Schüler, ja, wieso Kalifat ist doch geil. Dann musst du darüber reden. Du kannst nicht darüber reden. So. Und das sind, finde ich, so die Sachen, wie viel reden wir auch eben über Dinge. Ich will jetzt nicht wieder mit dem, wir müssen mit allen ins Gespräch kommen oder so. Ich meine, ich finde, wer das ja auf sehr mutige und tolle Art und Weise macht, ist Mo Asumang, die ja irgendwie sagt, wir müssen mit allen reden und ins Gespräch kommen und vielleicht irgendwie verändern wir dann eben doch was. Und wenn es nur irgendwie bei Einzelnen und wenigen ist, aber und ich weiß auch nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, ganz ehrlich, weil ich ja auch bei manchen Sachen sage, so, nee, ey, sorry, aber wenn wir über die Frage reden, irgendwie, ist das ein Kugelschreiber oder ist das irgendwie, eine Giraffe oder so, dann brauchen wir darüber nicht anfangen zu reden. Und das ist, glaube ich, ja das, was es dann auch so schwer macht, ne?
Manchmal hat man Gefühl, da muss man nochmal drüber reden. Ne? Also, das ist
Ja.
eben diese, ich kann dich total nachvollziehen. Irgendwann sagt man einfach ganz ehrlich, es gibt Sachen, auf die sollte man uns eigentlich einigen. Ne? Also, irgendwie demokratische Grundordnung, Grundgesetz zum Beispiel, aber auch natürlich Faktenlage, Wissenschaft. Ne? Also, da sollte man eigentlich sagen, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, sondern das sind Sachen, die sind einfach, wie sie sind. Und natürlich, Wissenschaft entwickelt sich weiter. Das haben wir auch wieder während Corona gesehen. Dass einfach die Forschung geht weiter, es werden neue Erkenntnisse gemacht und dann verändern sich auch Fakten in der Wissenschaft vor allem. Dass es immer nur so der aktuelle Stand ist, bis halt quasi die aktuelle Meinung wieder falsifiziert ist. Ne? Und, aber ja, vielleicht klingt es auch wieder so ein bisschen hier, ich habe irgendwie heute diese rosarote Brille auf, ne? Oder ich habe die ja öfter auf.
Du sitzt im
Aber
Schwarzwald.
genau, es ist so ein bisschen, diese Idylle färbt auf mich ab. Wenn man nicht mehr miteinander redet, dann hat man irgendwie verloren, weißt du? Also dann hat man die Leute einfach verloren in dem Moment. Und vielleicht ist es ja so, dass, wie du sagst, ne, in Mo Asumang zum Beispiel, ne, also wenn man nur einzelne Leute wieder erreichen kann und wieder irgendwie in ein, weißt, ich sage ja gar nicht, dass man, wenn wir über politische Meinungen sprechen, ja, also ich bin weit davon entfernt, dass jemand meine politische Meinung haben muss, damit ich mit ihm rede oder sowas, ne, sondern ich will einfach, dass wir uns auf eine demokratische Grundordnung einigen, ja, und in diesem Spektrum macht, was ihr wollt, ne, also wirklich, das ist mir, da könnt ihr rechts sein, da könnt ihr links sein, da könnt ihr in der Mitte sein, da könnt ihr hin und her hüpfen, was ihr wollt, ne, aber die demokratische Grundordnung, unser Grundgesetz sollte die Basis für
Genau.
alles sein, indem wir uns da befinden. Und jede Person, mit der man redet, die man vielleicht davon überzeugen kann, dass Rechtsextrem nicht das Richtige ist und unsere Gesellschaft definitiv nicht weiter voranbringt, ist eigentlich eine gewonnene Person, die man da wieder zurück irgendwie holen kann. Deswegen finde ich es immer traurig, wenn man sagt, naja, wir reden nicht mehr miteinander, wir schaffen es irgendwie nicht mehr. Dass es jetzt sehr idealtypisch gedacht ist und dass es unglaublich schwierig ist, das irgendwie hinzukriegen und dass es sehr, sehr viel Arbeit braucht und sehr viel unnötige Arbeit irgendwie braucht und sehr viele sehr harte Gespräche sein müssen und dass sich dafür natürlich eine Gesprächskultur total ändern muss, finde
Genau.
ich auch total spannend. Und ein Punkt noch, weil ich weiß, dass es dein Lieblingspodcast ist, den du am liebsten hörst, Lanz und Precht,
Ja, genau, stimmt.
die hatten über einen Punkt gesprochen und
Du
zwar
bist tapfer, echt.
hat sich unsere Gesprächskultur verändert in dem Sinne, dass wir nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch übereinander reden, wegen der AfD? Oder hat sich unsere Gesprächskultur verändert und das hat die AfD quasi beflügelt in die Richtung? Finde ich so ein
Das ist eine
Henne-Ei-Ding.
spannende Frage,
Finde ich
ja,
eine ganz,
aber
ganz spannende Frage.
beides.
Also, es ja
Also ich,
beides irgendwie sowas, weil ich
ja.
würde ganz ehrlich, ganz kurz noch, ich würde der AfD nämlich da nicht so viel zuschreiben wollen, auch irgendwie, dass die sind nicht alleine dazu fähig, eine Gesprächskultur komplett zu verändern, sondern da muss vorher schon was gewesen sein und die haben das dann vielleicht aufgegriffen. Aber ich glaube nicht, und das würde ich keiner anderen Partei auch irgendwie zuschreiben können und der AfD erst recht nicht, dass die eine ganze Gesprächskultur quasi ändern können. Das glaube ich nicht.
Naja, ich glaube, dass die AfD und alles, was mit denen zu tun hat oder vergleichbare Parteien, einfach einen Kanal geschaffen haben für persönliche Wut und Unzufriedenheit. Also ich glaube, die haben einfach einen Kanal gelegt. Also, weil ich glaube, irgendwas muss ja in Menschen, also irgendwas triggert uns ja immer alle an. So, also auf irgendwas reagiere ich ja. Und ich reagiere, weil ich irgendwie eine Emotion dazu auch habe. Also wir reagieren ja, ob jetzt wir es wollen oder nicht. Also reagieren ja auf irgendwas, da muss ja irgendwas bei uns sein, weshalb wir uns angesprochen fühlen. So. Und ich glaube einfach, dass da eine Partei einen Kanal geschaffen hat für individuelle Unzufriedenheit und Wut, die sich sozusagen zusammenführen ließ. So. Und diese Wut kann über ganz unterschiedliche Punkte sein, aber Unzufriedenheit über vielleicht, dass das eigene Leben nicht genug gesehen wird oder die eigenen Herausforderungen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie auch so das Geheimnis, ne? In Anführungsstrichen. Und das heißt, was du eben auch sagtest, wir brauchen ganz andere Formen, glaube ich, eine Diskussionskultur. Also mir kommt es halt darauf an, wie wir miteinander sprechen und auf welcher Basis wir miteinander sprechen. Und ja, da bin ich natürlich völlig bei dir, ne? Also ich meine, gestern oder was, 75 Jahre Grundgesetz, also. Na, also das ist ja ein Riesengrund zum Feiern. Und ich weiß nicht, ich habe zwar vereinzelt das Feiern wahrgenommen, aber und es wird ja auch noch das große Demokratiefest hier wieder in Berlin geben, aber muss es nicht überall, in jedem Dorf irgendwie, muss es da nicht Demokratiefeste geben jetzt in diesem Jahr? In allen, überall, auf dem Land, in der Stadt und nicht nur in Berlin, rund um den, ums Kanzleramt. So. Wir sind am
Ich
Ende,
denke,
ne?
wir sind am Ende. Ich denke nur ein Gedanke noch dazu. Ich denke nur gerade noch, ach, von wem war die Studie nochmal? War das die Mitte-Studie? Ich weiß es gerade gar nicht mehr mit.
Also es gibt die Mitte-Studie und es gibt die Autoritarismus-Studie. Es gibt da zwei
Ich glaube,
etwas
es war
ähnlich
die
gelagerte
Mitte-Studie, dass
Studien.
die Zustimmung zur Demokratie doch sehr, sehr stark gesunken ist.
Ja,
Und wie
das
war
war
das
die
nochmal? Das
Mitte-Studie.
war die Mitte-Studie und dass
Und die
ein.
Jugendstudie
Ja, stimmt, die
war auch
Jugendstudie
krass. Ja.
auch krass irgendwie quasi. Das waren, glaube ich, dass irgendwie 22% aller Jugendlichen sich vorstellen könnten, die AfD zu wählen, wo man immer gedacht hat, naja, klar, gerade jungen Leuten würden das nicht tun. Also auch sehr, sehr krass. Und ich meine, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann würden solche Demokratiefeste, ich glaube, das wäre ganz gut investiertes Steuergeld, vielleicht auch. Um da nochmal zu zeigen, hey, Demokratie kann sehr, sehr viel und hat sehr, sehr viele Vorteile, und ermöglicht uns eigentlich dieses freie, Leben, das wir alle so lieben und genießen.
Ich möchte aber auch noch ganz kurz sagen, ganz kurz nur, weil ich eben meinte, irgendwie, da wurde sozusagen ein Kanal gelegt, auch so für Wut und Unzufriedenheit. Natürlich auch auf Basis von Lügen, ne, von ganz krassen Lügen, Dinge zu versprechen, die einfach gar nicht gehen, Dinge auch eben abzuschaffen, die eben nicht auf Basis unserer Demokratie sind, ne, also auf Basis von einem Lügengebäude, so. Und das ist ja dann das Perverse daran. Übrigens, ein ganz kleiner Mediathek-Tipp am Rande, welche Reihe ich gerade ganz gut finde. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht, ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt davon gibt. ZDF-Mediathek am Puls. Die widmen sich gerade so verschiedenen Themen. Ich glaube, Mitri Serin beschäftigt sich gerade mit dem Fetisch Auto, wie sich der verändert. Die Sarah Tacke war jetzt unterwegs zum Thema Mindestlohn, glaube ich, oder so, also die gehen gerade sehr so zu den Menschen hin und reden mit denen und sehr, sehr, sehr kleinteilig, finde ich, aber das finde ich gerade ganz gut. Also ZDF am Puls wäre mein Mediathek-Tipp. So.
Ist
Jetzt
ganz
halte ich die
witzig,
Klappe.
weil diese kleine Doku mit dem Mitri, die hätte ich jetzt auch empfohlen.
Okay.
Ist ganz witzig, weil
Schön.
ich mag den, ich finde den sehr, sehr, ich finde den einfach
Ich
cool,
auch.
ich mag den, ich finde den
Ja.
sehr, sehr erfrischend, sehr sympathisch, auch sein Moderationsstil. Und die habe ich sehr gerne angeschaut. Fand ich
Ja.
gut. Also ist ein Tipp, wird es in den Shownotes geben. So als kleinen Abschluss nochmal.
Und
Und
Sarah
über das
Tacke
Thema
ist auch
Bildung
ganz
reden wir
toll.
nochmal.
Ja.
Genau, über das Thema
Sarah Tacke
Bildung
auch
reden wir
ganz
nochmal
toll.
gesondert.
Entschuldigung, wir haben jetzt gerade, glaube ich, eine zeitliche.
Jetzt haben wir gerade beide geredet. Ach, das ist doch
Ja, ist
verrückt.
egal.
Sarah Tacke, sag noch mal
Wir sind
bitte.
am Ende. Nee,
Wir sind
jetzt ist
wirklich
gut.
am Ende.
Stadt und Land hat auch technische Herausforderungen, weil wir, glaube ich, eine ganz leichte Verzögerung haben. Ja, ich
Aber
sehe
jetzt
noch,
ist die Frage, an wem
dass.
liegt es, ne? Das ist die Frage. Aber das sagen wir nicht an der Stelle.
Ich glaube, das liegt am Land. Oder dass der Karneval hier alle Leitungen
Das kann natürlich auch sein.
blockiert hat.
Wenn
Das
zu viel
stimmt.
gefeiert wird, wird zu viel Internet blockiert. Genau.
Genau, so, Martin. Ich wünsche dir noch einen schönen Restpfingstmontag. Unser Podcast wird in 2 Tagen dann veröffentlicht und dann hoffen wir, dass wir im Rhythmus bleiben. Es ist gerade viel los, deswegen schaffen wir es nicht immer, aber ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Bleib gesund und hab noch einen schönen Pfingstmontag.
Danke dir, Julia, dir auch. Ich wünsche dir Durchhalten beim Karneval der Kulturen und
Yep.
ich wünsche dir dichte Fenster, dass das wenig Karneval in deine Wohnung reinkommt.
Ja, heute Nachmittag ist
Dann,
vorbei.
heute Nachmittag ist vorbei. Dann mach's gut, schön war's. Danke dir, gell? Mach's gut, tschüss,
Tschüss, mach's
ciao.
gut.